Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße hier unsere Internetzuhörer und auch unsere Gemeindemitglieder, die heute nicht hier sein können, die über Trema zugeschaltet sind. Ich wünsche euch geöffnete Ohren und ein geöffnetes Herz, damit das Wort Gottes hineinfallen kann. Und das Wort Gottes, haben wir vorhin gerade gesagt, kommt zu uns von Gott, aber es kommt nicht leer zu Gott zurück und es bewirkt etwas. Und das wollen wir jetzt sehen, dass das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt bei Menschen, die diese Predigt heute hören. Okay, Halleluja. Danke, Herr. Amen. Conny hat schon mal einen Teil angesprochen. Sie hat von Vertrauen gesprochen. Und das Vertrauen auf Gott heißt heute die Überschrift meiner Predigt. Und ich habe im Psalm 9, Vers 11 erstmal gelesen und den möchte ich euch vorlesen. Ich lese die neue Kämpferübersetzung, ist es nicht, das müsste Luther sein. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen, denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Drei Dinge picke ich daraus. Dich kennen, erstmal wichtig. Gott kennen. Wie viele Leute kennen Gott nicht? Wie viele schätzen Gott falsch ein? Du hast es vorhin auch schon angedeutet. Wie viele Menschen sehen Gott auf einem Thron weißbärtig mit einem Baseballschläger in der Hand? Das ist unser Gott nicht. Unser Gott, Conny hat es vorhin auch schon gesagt, dass Jesus Mitleid mit uns hat. Und das ist etwas, wo Jesus, als er hier auf Erden gewandelt ist, hat er immer gesagt, wenn er die Leute sagt, mich jammert's. Der hat Herzschmerzen gekriegt, wenn er sah, wie es den Leuten schlecht ging und hat für sie Abhilfe geschaffen. Viele haben es angenommen, viele haben es abgelehnt. Zum Beispiel die Leute in seiner Heimatstadt, die haben gesagt, wir schmeißen dich einen Berg runter. Die wollen es nicht. Diese Menschen gibt es auch heute. Also, wir müssen erstmal dich kennen, heißt es, also Gott kennen. Dann müssen wir seinen Namen kennen. Und für Gott gibt es viele Namen in der hebräischen Sprache. Und wenn wir seinen Namen kennen, nämlich den Namen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die gehören zusammen. Und dann kommt noch etwas dazu, wir müssen seine Nähe suchen, dass wir wirklich zu ihm hingehen, denn er ist immer da. Gott, warum bist du so fern? Das ist eine falsche Aussage. Gott ist immer da. Bloß wir entfernen uns. Und die Distanz wird nicht von ihm größer, sondern von uns, wenn wir einfach sagen. Ja, vielleicht haben wir schlechtes Gewissen, vielleicht müssen wir da was bereinigen, was wir nicht wollen? Vielleicht sagen wir auch, warum tust du das heute? Warum geht es mir so schlecht? Warum geht es mir so schlecht? Wie viele Leute machen Gott Vorwürfe? Übrigens, wir dürfen mit Gott Tacheles reden. Ich werde ihn nicht beschimpfen, aber wir können ihn schon mal richtig ernsthaft fragen, warum ist das so, wie es ist? Und er gibt dir eine Antwort. Er sagt, hör mal, du musst dich verändern. Ach so, ich bin noch nicht drauf gekommen. Dann mach ich, gell? Und wenn jemand sagt, ich soll mich verändern? Ich doch nicht, du musst dich verändern. Das sind die verschiedenen Menschen. Und mit denen müssen wir heute leben. Ja? Aber bleiben wir mal beim Text. Was bedeutet nun, wenn wir in diesem Text von Psalm 9, Vers 11 lesen, werden alle vertrauen, auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nicht allein. Die werden vertrauen, heißt es da. Was bedeutet nun dieses Vertrauen? Hast du mal einen Säugling gesehen, wie es die Mama anschaut? Das ist ein Urvertrauen. Das Kind schaut die Mama an und sagt, du bist mein Ein und Alles. Stimmt's? Ja. Ich habe auch zwei Kinder, die haben die Mama auch angeschaut. Mich auch, aber die Mama war viel wichtiger. Und dieses Vertrauen, was dieses Kind hat, das wird im Laufe der Zeit verloren gehen. Weil das Kind schlechte Erfahrungen macht. Es hat negative Erfahrungen, die den Menschen prägen und je älter es wird. Und am Ende, wenn du nicht aufpasst, ist dein ganzes Leben positiv eingestellt und du rutscht in Depressionen und ich weiß nicht was alles.
Positiv eingestellt?
Nicht negativ eingestellt, natürlich. Negativ. Du rutscht in dies Negative und siehst du, das ist der freudsche Versprecher. Ich will natürlich, dass wir positiv denken. Und dies positive Denken, da kommen wir jetzt gerade hin. Wenn wir auf die Bibel schauen, dann sehen wir doch, wie sieht Gott uns? Voller Barmherzigkeit. Er kennt doch unseren bisherigen Weg. Er weiß doch genau, wo wir durchgegangen sind, oder? Gott kennt ihn. Alle Zeit. Und er will Besseres für uns. Und er weist uns darauf hin, was wir verändern sollen, hatte ich eben schon angedeutet. Und wenn wir diese Veränderung annehmen, dann gibt es nichts Besseres für uns. Und lass uns doch mal aktiv werden. Lass uns doch mal daran denken, aus unserem Alltagsleben auszubrechen und Gott hineinzunehmen und ihn zu fragen, was hast du für uns vorgesehen? Versuchen wir, unser Vertrauen auf Gott in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Auf Gott vertrauen ist nicht einfach. Es gibt eine Bibelstelle, die das ganz deutlich zum Ausdruck bringt. Die steht in Sprüche 3, und zwar in Vers 5 und 6. Da muss man sich mit beschäftigen. Vertrau dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Heißt es in der Neuen Genfer Übersetzung. Und Luther sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und der Verstand, das ist Teil der Seele. Und die alte Seele, die jammert immer noch, weil der Geist natürlich, der Geist ist bei uns wiedergeborenen Christen, wir sind alle wiedergeboren, weil wir alle Jesus in unser Leben gelassen haben. Und dieser Geist will immer noch die Seele beeinflussen. Und die Seele schreit auf und sagt, ich will das aber nicht, was der Geist sagt. Und da ist dieser Kampf in jedem Menschen und da sollen wir uns auf unseren Verstand nicht verlassen. Und da fangen die Schwierigkeiten doch schon an, oder? Weil die Seele immer sagt, wenn Gott uns zum Beispiel etwas vorlegt, dann sagt die Seele, das ist doch völlig unlogisch. Wie soll denn das gehen? Das ist doch gegen jede menschliche Logik in der Welt im Augenblick kann das nicht gehen. Und was sollen denn die Leute dazu sagen, wenn ich das mache? Das sind so Dinge, die der Verstand einem immer wieder einreden will. Und wenn wir, kommen nochmal auf dieses Plakat, was wir heute Morgen ausgelegt haben, das hören die natürlich jetzt im Internet nicht, da will ich aber nicht drauf eingehen. Und an dieser Stelle würde ich euch einfach, wie es in einem anderen Bibelvers heißt, seid mutig und unverzagt. Dass wir mutig und unverzagt vorangehen mit dem Wort Gottes, mit seinem Plan und auf diesem Weg nicht nachlassen. Beste Beispiel bin ich. Ich habe viele Dinge ändern müssen in meinem Leben, aber ich habe eins gelernt. Ich habe immer gelernt, wenn Gott mir was gesagt hat, Ja und Amen zu sagen. Nicht, wie soll das gehen? Warum soll das gehen? Das wird doch sowieso nichts. Diese Aussprüche habe ich nie gewählt. Ich habe immer gesagt, Herr, danke, dass ich würdig bin, das zu tun. Ja und Amen. Und wenn ich das wusste, weiß ich, dass Gott mich auch unterstützt und mich nicht allein lässt. Aber wir müssen irgendwann anfangen, damit auf Gott zu hören erstmal und dann auch anzusetzen und das zu tun, was er möchte. Und da ist der erste Punkt von fünf, die ich jetzt anspreche, der Glaube. Der Glaube ist der erste von fünf Punkten. Der Glaube ist etwas, wo wir trotz alledem Probleme in unserem Leben haben. Und manchmal kommt es ganz dick, hatte ich vorhin schon gesagt, und das haben wir alle schon erlebt. Und man erinnert sich selbst auch für wiedergeborene Christen, dass man nicht immer verschont bleibt und man muss aufpassen, dass der Teufel eigentlich die Füße wegzieht. Das ist etwas, er hat keine Macht mehr, aber wenn wir ihn zulassen, dann hat er immer noch die Versuchung, uns zu zerstören, uns zum Fallen zu bringen. Und da haben wir bessere Mittel, da können wir den Glauben einsetzen. Und wenn wir den Glauben benutzen, dann kann es uns nur besser gehen. Dann kommen wir aus dieser Schräglage heraus, sage ich mal. Wir müssen ja gar nicht fallen. Ich höre öfter mal den Ausspruch, da hilft nur noch beten. Kann ich nicht unterstützen. Da hilft nur noch Beten, ist am Ende, wenn es uns schon ganz schlecht geht. Ich bete vorher, dass ich gar nicht erst dahin komme. Wenn ich vorher anfange zu beten, dass es mir nicht schlecht geht und genau weiß, wie ich den Teufel in die Schranken weise, dann komme ich gar nicht erst an den Punkt, wo ich sage, oh, jetzt muss ich ja wirklich mal beten. Ich muss vorher schon drüber nachdenken. Und dafür danke ich Gott schon meist vorher für das, was noch gar nicht da ist, dass es in Erscheinung tritt. Und da kommen wir gleich dazu. Ich habe in Hebräer 11, 6 für euch. Im Hebräerbrief, Vers 6, heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Amen. Viel auf einmal. Nehmen wir ihn doch beim Wort. Nehmen wir doch Gott bei seinem Wort. Wir können doch sein Wort benutzen und sagen, Herr, du hast es hier geschrieben, ich will das in Anspruch nehmen. Und glaubst du, dass er sich dann abwendet? Nein, er sagt, gut, dass du mein Wort kennst und ich will dich da unterstützen. Es geht vielleicht nicht alles auf einmal. Nicht so dieses Füllhornprinzip, wo alles hingeschüttet wird. Sondern lass mal, ich bin bei dir. Und dann geht das wie auf der Leiter, immer Schritt für Schritt weiter. Alles fängt mit Glauben an ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Da ist der Glaube dran. Und die Belohnung, die kommt später. Aber sie ist eben das Ergebnis einer aufrichtigen Suche, die wir auf Gott ausgerichtet betreiben. Wenn wir ihn suchen, lässt er uns nicht alleine. Er belohnt uns, aber vorher müssen wir einen Glauben haben. Und der Glaube ist bei jedem anders. Jeder ist auf einer anderen Glaubensstufe. Ist ganz klar, weil jeder andere Erfahrung gemacht hat. Und diese Glaubensstufen, die muss man akzeptieren. Ich habe früher mal jemanden getroffen, der hat gesagt, dein Glaube, das ist, und hat geschimpft, gell? Und da habe ich gedacht, das geht so nicht. Man kann doch nicht jemand anders kritisieren, dass er nicht den Glauben hat, den ich habe. Verstehst du, wir sind doch hier nicht mit einer Messlatte unterwegs. Jeder hat seinen Glauben nach dem Moment, wie Gott ihn gewährt, weil er ausgerichtet auf Gott die Belohnung dafür bekommen hat. Das heißt, jeder ist für die Entwicklung seines Glaubens selbst zuständig. Können wir darüber einstimmen?
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal anfangen, was ist überhaupt Glaube? Dann gibt es eine Definition, die ich liebe, die ist so wunderbar, die ist so toll und die lese ich euch jetzt vor. Die steht im Hebräer 11, Vers 1. Fängt an mit, was ist der Glaube? Fragezeichen. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Schwierig, gell? Also wir hoffen auf etwas, was wir noch nicht sehen, aber glauben fest daran, dass es passieren wird. Das ist Glaube. Wenn es schon da liegt, brauche ich nicht mehr zu glauben, dann liegt es ja schon da. Und jetzt passiert etwas, da höre ich meinen Verstand doch schon wieder schreien. Das geht doch gar nicht, ich will das sehen. Warum kann ich das nicht sehen? Warum soll ich was glauben, was ich nicht sehe? Verstand, deckel dich mal zu. Ich will dich jetzt nicht hören. Du redest mal nicht mehr dazwischen. Gott hat zu mir gesprochen und der wird es schon machen, auch wenn es im Augenblick unlogisch ist. Überzeugt sein unsichtbarer Dinge. Das mögen wir einfach nicht in unserer realen Welt. Wir wollen alles sofort und jetzt und wir wollen es sichtbar haben. Es soll da liegen. Ich will es jetzt sehen und haben. Aber das klappt bei Gott nicht. Und da testet uns Gott auch mal, wie lange hält er das wohl durch. Aber er testet uns nicht über unsere Maße hinaus und er hat jeden Einzelnen da im Blick. Mich testet er vielleicht ein bisschen mehr, weil ich als Pastor eine andere Verantwortung habe. Ich habe ja eine Verantwortung für das Wort, was ich spreche. Das wird eines Tages mal mir entgegengehalten. Und wenn ich was Falsches erzähle, sagt Jesus, mein Lieber, du hast aber damals ganz schön Quatsch geredet. Gell? Das muss ich mir dann auch anhören. Da muss ich sagen, ja, Herr, vergib mir. Ja, du, das will ich nicht. Also halte ich mich scharf ans Wort. Und das ist wichtig, dass wir da eben unseren Verstand mal auf die Seite drücken. Seele, alte Seele, sei mal still. Der Geist spricht, Geist Gottes. Und unser Geist ist mit Gottes Geist verbunden. Und wenn die beiden in Übereinstimmung sind, kann uns nichts Besseres passieren. Ich habe euch jetzt aus dem Wort zwei Bibelstellen, die etwas länger sind, herausgepickt. Und die wird die Conny uns jetzt vorlesen. Zwei wunderbare Hohe Schule-Beispiele des Glaubens. Und es fängt an mit Hebräer. Wir bleiben im Hebräerbrief 11, und zwar die Verse 11 bis 13.
Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus.
Ja. Habt ihr gemerkt, dass etwas, was Gott versprochen hat, was so unlogisch ist, wie nur unlogisch etwas sein kann? Das geht gar nicht. Und trotzdem hat Abraham gesagt, ich halte daran fest, dass sie hinterher eigene Wege gesucht haben. Hat Gott ihnen verziehen. Sie haben gesagt, Mensch, das kann doch gar nicht gehen, also nehmen wir doch die Magd, dann kriegen wir ein Kind und dann haben wir das doch. Hat die Sarah, seine Sarai hieß sie ja früher noch, hat ihm dann vorgeschlagen, Abraham ist darauf reingefallen. Aber das ist eine Sache, wo Gott, dann, Gott hätte ja sagen können, also Abraham, jetzt langt's, gell? Ich schneide das mal ab und was ich mal gesagt habe, das ist also, das kannst du kippen, nicht? Das brauchen wir nicht mehr. Und du hast mich enttäuscht und jetzt vergessen wir das Ganze mal. Nein, Gott hat ihm verziehen und hat trotzdem ihm den Isaak gegeben. Und das ist unser gnädiger Gott. Er verzeiht uns. Wir müssen natürlich zu ihm kommen und wir darum bitten. Es gibt noch ein Beispiel. Maria. Maria kriegt ein Kind, ohne dass sie überhaupt jemals mit ihrem Mann geschlafen hat, sage ich mal ganz einfach. Ist doch logisch. Das ist für uns logisch, weil wir das wissen. Aber Maria hat gesagt, ja, wie soll das gehen? Aber ich vertraue meinem Herrn, dass es, wenn er das will, wird es klappen. Und sie bewegte das erstmal in ihrem Herzen. Aber sie hat ja gesagt, will ich nicht. Nein, sie hat gesagt, sie bewegte das in ihrem Herzen. Das ist auch etwas, wo etwas zugesagt war. Der Engel hat es ihr gesagt und sie hat gesagt, wow. Das ist auch eine Zusage, die noch nicht in Erscheinung getreten ist, die mit Hebräer 11,1, das ist, der Glaube ist etwas, was man noch nicht sieht und das wir trotzdem daran festhalten. Und jetzt kommt das Grandiose, was Abraham dann noch widerfährt und das liest die Conny uns jetzt vor. 17 bis 18.
Die Verse 17,
auch aus Hebräer 11,
folgende. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen, Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube.
Ja, da steht's. Ich hoffe, dass mir so eine Aufforderung von Gott, ich sage nicht Versuchung, der Teufel versucht, also dass mir so ein Test nie widerfährt. Überleg mal, und der Abraham hat das Messer schon angesetzt. Furchtbar, wenn man sich das überlegt. Und das war ja kein Baby, das war ein erwachsener Sohn. Und der hat gesagt, Papa, wir haben doch gar kein Opfer. Und dann sagt er, du bist das Opfer. Ich, furchtbar. Furchtbar. Aber er hat gewusst, Jesus ist ja auch auferstanden. Und Gott kann den Sohn wieder auferstehen lassen. Das hat Abraham gewusst und hat im Glauben danach gelebt. Phänomenal. Und das ist die hohe Schule des Glaubens. Damit wollen wir mal das Glaubensthema, den Punkt Glauben, verlassen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt bei mir Ruhe. Ruhe ist etwas ganz Wichtiges. Conny hat auch in den letzten Predigten, in den letzten Sonntagen über Ruhe gesprochen, im Wort zum Opfer. In Römer 5,1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sind gerecht geworden dadurch, dass wir Jesus unser Leben gegeben haben. Dadurch hat sich unser Leben verändert und wir sind gerecht, das heißt gerechtfertigt. Das ist ganz wichtig. Wir haben unsere Sünden ihm übertragen und er hat uns vergeben. Die sind ans Kreuz genagelt worden. Und unser Glaube hat uns zu Gott geführt und wir haben Jesus angenommen. Und dann ist eben das entstanden, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Wir sind eine neue Schöpfung in Gottes Augen. Der alte Mensch ist noch da, aber innerlich denken wir anders. Und dann heißt es, wenn wir nun Frieden mit Gott haben, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Frieden mit Gott heißt, dann haben wir alles aufgearbeitet. Dann kennen wir ja, wie er denkt, und wir müssen uns auf sein Denken hin bewegen, damit wir auf seine Ebene kommen. Und wenn wir dann jetzt Matthäus 11, Vers 29 lesen, da heißt es, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das wird die Seele, die immer wieder schreit und immer wieder aufbrodelt und Dinge nicht akzeptiert, die von Gott kommen. Die Seele müssen wir eigentlich in einen Topf deckeln und einen Stein drauflegen, dass sie nicht immer dazwischen quatscht, weil die uns immer wieder woanders hinhaben will. Und nehmt mein Joch auf euch. Oh, da schreit doch schon wieder die Seele, ich will doch kein Joch haben. Immer, du kennst ein Joch, du weißt, wie man unter dem Joch läuft, wenn die Ochsen ein Joch haben. Aber überleg mal, Jesus geht mit mir im Joch. Hallo, was Besseres kann mir doch gar nicht passieren. Gell? Und wir sollen von ihm lernen und wir sollen von Herzen gütig, so wie er, und demütig sein. Und dann werden wir Ruhe finden für unsere Seele. Du bleibst schön da im Eimer, Seele, gell? Bleib schön da. So sieht es doch aus. Und da kommen wir in die Ruhe, die wir brauchen. Und jetzt komme ich nochmal wieder auf einen Bibelvers in Hebräer 3,18. Und wen mein Gott als er schwor, so geht es nämlich weiter, Anführungsstriche, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben, Fragezeichen. Was sind das für Leute? Haha. Die Auflösung kommt. Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Also die anderen, die nichts von Gott wissen wollen. Die kommen nicht in seine Ruhe. Die sind unruhig. Jeden Morgen müssen sie die Wechselkurse erstmal in der Tageszeitung schauen, damit ihr Vermögen erhalten bleibt, und müssen alles Mögliche wuseln, damit sie also ja ihren Standard erhalten, und sind dauernd irgendwie in innerlichem Aufruhr, weil sie immer irgendwas machen müssen, was ihr eigenes Ego betrifft. Und wir können sagen, Herr, wir haben alles abgegeben. Mach du. Denn Jesus ist ja in uns. Mach du. Aber das müssen wir auch zulassen. Und wenn er dann das macht, müssen wir sagen, nee, das will ich nicht. Das geht auch nicht. Dann müssen wir sagen, ja und Amen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und das ist etwas, ich will nicht zu denen gehören, die nicht an seiner Ruhe teilnehmen können. Denn das sind die anderen. Da will ich nicht hin. Ja, er meint uns, dass wir mit ihm gehen und in seine Ruhe kommen und von ihm lernen sollen. Und in dieser Ruhe müssen wir uns keine Sorgen machen. Philipper 4,6 hast du in den letzten Sonntagen gebraucht. Da heißt es, macht euch keine Sorgen. Aber ich habe noch einen anderen Vers, der das auch ganz klar zum Ausdruck bringt. Der ist in 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hast du mal deine Sorgen geworfen? Mein Bankkonto, schon wieder überzogen. Ich werfe es jetzt auf Jesus. Mach das mal. Das steht da. Du sollst deine Sorgen auf ihn werfen. Ihr lacht, aber das ist so. Wir haben ein wunderschönes Kreuz aus Kirschenholz, das haben wir in unserer Gemeinde vorher gehabt. Und das war ganz fest an der Wand. Und da habe ich immer, in diesem Fall, wenn ich das gesagt habe, puff, gegengedonnert. Wir sollten es wirklich auf das Kreuz werfen. Das schreibt Jesus nicht einfach oder Gott nicht einfach so auf. Er will es von uns haben. Stimmt's? Amen. Ich bin nicht gewalttätig, ich werfe meine Sorgen auf ihn. Und ich habe manchmal schon gesagt, Leute, nehmt mal einen Zettel und schreibt drauf, was euch an Sorgen betrifft. Und dann haben die den zusammengeklüpft. Dann sage ich, und jetzt werft das ans Kreuz. Hat wunderbar gewirkt. Gut, gell? Wenn wir das wirklich nehmen, wir werfen unsere Sorgen auf ihn. Und jetzt kommt drittens wieder, jetzt kommt das dritte Thema. Das ist der Verstand. Da ist der Verstand wieder. Wir hatten vorher schon darüber gesprochen. In Sprüche 3, Vers 5. Passt auf. Ich lese den Text nochmal vor. Wo ist er? Da. Vertraut dem Herrn von ganzem Herzen und verlasst euch nicht auf euren eigenen Verstand. Das ist die Krux heute, dass die alte Seele, habe ich eben schon genug gesagt, immer wieder dazwischen will. Und wenn wir jetzt gerade an intellektuelle Menschen denken, die eigentlich manchmal, nicht immer, in Glaubensfragen scheitern. Und ich habe mal bei Google nachgeguckt, was ist eigentlich intellektuell? Und da lese ich euch vor, der Begriff kommt von dem lateinischen Verb intellegere, das verstehen heißt. Mit einem intellektuellen Menschen meint man einen Menschen, der gut gebildet ist, viele Bücher gelesen hat und sehr viel weiß. Und warum haben diese Menschen Probleme mit der Bibel? Weil sie ihren Verstand benutzen. Und den sollen wir abgeben. Wenn wir den Verstand abgeben, dann können wir die Bibel verstehen. Und dann kann Gott in uns wirken. Und deshalb ist bei Intellektuellen immer eine Barriere. Die widerlegen dir alles. Du kannst ihnen sagen, was du willst. Die kommen mit Logik, die bei der Bibel nicht greift. Stimmt. Was meint ihr, wie oft ich schon da gestanden habe und Gott hat zu mir gesagt, mach das. Da habe ich gesagt, Herr, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Die ist so toll. Ich habe ja nach meiner Steuerkanzlei habe ich Handwerk gemacht. Gell? Jetzt habe ich in München von einem Mann, der hat bei der evangelischen Kirche gearbeitet. Er war Professor an der Evangelischen Akademie. Er hat Schriftgelehrter, war er, nicht? Er hat Studenten unterrichtet in Bibellehre. Seine Frau war Doktorandin, ebenfalls Professorin an der Evangelischen Hochschule in München. Und ich komme zu denen und soll alles Mögliche tun, unter anderem auch in der im Badezimmer Rohre verlegen. Und jetzt müsst ihr mich vorstellen, ich sitze mit so einem T-Shirt, in einer kurzen Hose und so einer großen Rohrzange laufe ich da rum und die beiden sitzen am Kaffeetisch. Und er war krank geworden. Er hatte eine Krankheit, die einfach schwer zu beziffern war. Er konnte sich nicht mehr bewegen, er saß im Rollstuhl und sie fütterte ihn. Und sie hatten jeden Nachmittag Erdbeertorte hatte sie da und er liebte Erdbeertorte und sie hat ihn mit Erdbeertorte gefüttert und hat mich dann eingeladen, Herr Kaiser, mögen Sie nicht zu uns kommen, sich zu uns setzen und mit uns Erdbeertorte essen. Habe ich natürlich gern gemacht. Dann bin ich nach Hause gegangen, dann hat Gott gesagt zu mir, bete für die. Bete für die ist einfach. Ich sollte mit ihnen beten. Da habe ich gesagt, Herr, das sind Professoren, das sind gebildete Leute, die haben Theologie studiert, die haben Theologie unterrichtet. Bete mit ihnen. Da habe ich da gestanden. Am nächsten Tag bin ich wieder hin, kam wieder die Erdbeerzeit und ich habe dann die Frau gefragt. Der Mann konnte sich schlecht artikulieren, er hat dann manchmal nur ein bisschen so Laute von sich gegeben und konnte sich auch nicht bewegen, weil er hatte irgendeine Krankheit, die ihn gelähmt hat. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, darf ich für Sie beten? Die hat mich angeschaut und hat gesagt, ich werde drüber nachdenken. Habe ich gedacht, sie hätte mich ja auch rausschmeißen können, nicht? Was bilden Sie sich ein? Wir sind doch hier die Großen. Dann habe ich gedacht, aber ja, hat Gott das gehört, hat er gesagt, du betest für sie, das weißt du doch nicht. Habe ich gesagt, naja, schauen wir mal, nicht? Nächsten Tag sagt die Frau ja. Sie können für uns beten, mit uns beten. Dann kam die Erdbeerzeit und ich habe vollmächtig. Ich war damals ja ganz jung noch, ich war noch kein Pastor, nicht? Und habe dann für die gebetet und habe eben für Ruhe und Frieden und für Heilung, war schlecht, aber ich habe für sie gebetet, dass sie ihre Situation in den Griff kriegen. Dann fing die Frau an zu weinen und hat mir gesagt, wir haben unseren Glauben verloren. Hammerhart, gell? Dadurch ist sie wieder aufgeweckt worden und sie sind wieder dazugekommen. Dann passierte Folgendes. Ich war ja in der Wohnung manchmal auch alleine und dann lag da eine wunderschöne Hab-Dank-Bibel mit vielen bunten Bildern drin. Und ich brauchte für eine Predigt abends, ich habe damals als Pastoralassistent durfte ich schon predigen, habe ich für die Predigt eine Bibelstelle gesucht. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen, habe mir die Hände gewaschen und habe diese Bibel aufgemacht, was ich normalerweise nicht mache. Fremde Bibeln mache ich nicht auf, weil da sind persönliche Schriften drin, die möchte ich nicht unbedingt. Da habe ich in dieser Bibel gearbeitet und habe mir den Bibelvers rausgesucht und habe dann das abgeschlossen wieder und habe das dann auf den Tisch wiedergelegt. Dann kam die Frau nach Hause. Hause und dann sage ich, wissen Sie, ich muss Ihnen sagen, ich habe einen Bibelvers gesucht und da habe ich mal kurz in diese Bibel geschaut. Da sagt sie, ach, sagt sie, Sie haben ja bald Geburtstag, die kriegen Sie sowieso als Geschenk. Die lacht da. Dann kam die Erdbeerzeit nachmittags an meinem Geburtstag. Da lag die Bibel auf dem Tisch. Und dann sagt sie zu ihrem Mann, der gelähmt und sprachlos im Rollstuhl sitzt, möchtest du, Herrn Kaiser, eine Widmung in diese Bibel schreiben? Dann nahm er einen Füller und schrieb eine Widmung rein. Und dann fiel er wieder in die Lethargie. Die Bibel habe ich heute noch, die steht bei mir. Ganz groß im Regal. Das, ich will mich damit nicht rühmen, aber das ist Glaube. Das ist Glaube und wenn Gott dich schickt, loszugehen und nicht zu sagen, das kann ich nicht. Na, das will ich auch nicht.
Das ist Gottes Weg, ja?
Das kann doch gar nicht gehen. Gell? Versteht? Universitätsprofessor, für die soll ich beten. Aber damit lasse ich es. Versteht ihr? Das ist so, das sind so Stufen, wo du merkst, wie etwas gelingt und das gibt dir Mut, für die nächste Zeit wieder etwas zu tun, was Gott dir sagt. Mei, meinst du das wirklich? Soll ich das wirklich tun? Ja, du tust es. Mach ich, Herr. Danke. Und es gelingt. Manchmal versuche ich dann, so ein bisschen Abkürzung zu nehmen. Dann sage ich, Herr, was war das jetzt? Ja, das, wenn du dein eigenes Ding machst, musst du dich nicht wundern. Ich habe dir gesagt, mach das so. Dann stehe ich da und sage, tut mir leid. Okay? Dann weiß ich aber beim nächsten Mal, ich muss genau hinhören. Das war der Begriff Verstand. Jetzt kommen wir zu einem, ich muss so langsam aufpassen, wo sind wir denn zeitlich? Das vierte ist Sprechen. Sprechen ist etwas, die Sprachkultur ist etwas ganz Wichtiges. Wir können uns durch Sprechen unangespitzt in den Boden schrauben. Soll ich euch ein Beispiel bringen? Ich bin heute Morgen mit Halskratzen aufgewacht. Heute Abend liege ich mit Angina im Bett. Ja, was soll denn anders passieren? Du hast doch gesagt, dass abends du mit Mandelentzündung im Bett liegst. Du hast es doch schon gesagt. Also passiert's. Das andere Beispiel, wir können es auch anders ausdrücken. Du bist krank, äußerlich sichtbar. Peter, was ist mit dir los? Ich habe Probleme mit der Hüfte. Ja. Dann bete ich abends. Gott heilt alle, das wissen wir. Ohne Ausnahme. Wir können nicht beten, Herr, wenn du es willst, dann heilst du mich. Nein, falsches Gebet. Gott heilt alle, Herr, ich bitte dich um Heilung. Und wenn Gott gebeten ist und ich Jesus noch bitte, dass er beim Vater Fürsprache für mich einlegt, dann weiß ich, dass ich geheilt bin. Also sage ich, ich bin geheilt in Jesu Namen. Nächsten Morgen komme ich rein. Peter, was ist mit dir los? Ich bin geheilt in Jesu Namen. Spinnst du jetzt? Du bist doch immer noch. Ich bin geheilt. Ist nur noch nicht da, aber es kommt. Versteht ihr? Das sind die verschiedenen Dinge der Sprachkultur, wie du dich ausdrückst, wie du etwas annimmst, wie du etwas proklamierst. Und wenn ich etwas positiv proklamiere, was ich vorher erbeten habe, dann trifft es ein. Amen. Wäre ganz schön. Und Conny liest uns jetzt etwas dazu vor, den Markus 11, 22 bis 24. Da geht es um Sprechen.
Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen.
Lassen wir erstmal. Habt ihr gehört, das ist kein Gebet, das ist Sprechen. Hier steht, dass ich sprechen soll. Ich soll nicht beten, ich soll sprechen. Und ich soll zu dem Berg sprechen, nicht zu den Alten, die sind morgen noch da, die gehen nicht weg. Aber der Berg ist etwas, was ist der Berg?
Situationen.
Der Berg sind unsere Sorgen, unsere Probleme und unsere Nöte. Und zu denen spreche ich, schleicht durch. Okay? Ich spreche, dass die Probleme auf die Seite gehen. Und dann wird es kommen und dann kommt das, dass ich beten soll. Das geht noch weiter.
Aber ich darf nicht zweifeln.
Ja, ich darf nicht zweifeln. Und?
Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei.
So, erstmal müssen wir die Probleme auf die Seite schieben und sprechen zu dem Berg, der vor uns steht. Oh Herr, mein Berg sieht rot aus und ist bei der Bank, ich habe 10.000 Euro Schulden. Wie werde ich die wieder los? Okay? Es gibt viele Menschen, die heute Schulden haben. Okay? Und wenn ich zu dem Berg spreche, dann geht der Berg auf die Seite und langsam wird mein Konto vielleicht wieder aufgefüllt. Das geht nicht gleich, da sind nicht gleich 10.000 Euro drauf. Aber der Berg ist erstmal da und der Berg drückt mich nicht mehr. Das heißt, ich bin in der Ruhe. Ich kann ruhig überlegen, wie ich diesen Berg wieder auf die Seite bringe, was Gott mir nämlich dann sagen wird, wie ich das schaffe. Und ich bete dazu dann und zweifle nicht, dass es gelingen wird. Hohe Kultur des Sprechens. Und dann haben wir eine neue Situation. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, der genau damit zusammenhängt, dass wir unseren Dank zum Ausdruck bringen sollen. Der fünfte Punkt ist Danken. Wenn wir danken, ist es ein Ausdruck unseres Glaubens. Wir danken manchmal, bevor wir etwas erhalten haben, wenn wir etwas gebetet haben. Dann danke ich Gott schon, obwohl es noch nicht da war. Denk mal an Hebräer 11,1, das Unsichtbare, was wir im Glauben erwarten. Und wenn wir dafür schon danken, dann wissen wir, dass es auf dem Weg ist. Das ist nicht einfach nachzuvollziehen, aber probiert es mal. Und ich sage euch eins, wenn ihr dieses Vertrauen in Gott setzt, wir sind ja immer noch beim Vertrauen, und in kleinen Schritten erlebt habt, wie es geht, denkt an mein Gebet für die Uni-Professoren, habe ich auch nie gezweifelt, dass es gehen wird. Ich habe es gemacht und dann habe ich das Ergebnis gesehen. Und das hat mir Mut gegeben für neue Schritte, die Gott mir aufgetragen hat. Wenn ihr kleine Schritte habt, wo ihr Erfolg habt und seht, boah, ich habe ja gebetet. Und dieses Gebet ist auch wichtig, dass man das erkennt, dass das überhaupt durch Gebet gekommen ist. Und ich werde oft angesprochen, kannst du für mich beten? Und dann höre ich nichts mehr. Ich möchte aber gerne hören, dass die Gebetserhörung da ist, dass der mich auch nächsten Tag anruft, Peter, ich habe gebetet und es ist tatsächlich in Erscheinung getreten. Oder du hast für mich gebetet und es ist tatsächlich passiert. Es gibt Leute, die mich anrufen und sagen, du, super, alles erledigt. Sage ich, fein, Gebet ist erhört worden. Und das bringt uns in Gottes Vertrauen, dass er uns in uns setzt. Und ich selbst bin ein Mensch, bei mir kannst du nur noch mit Handschlag arbeiten. Wie die Pferdehändler früher, da hat man gesagt, okay, gekauft, gell? Dann galt das. Und wenn ich etwas sage, so sind wir wieder beim Sprechen, dann halte ich das auch. Und wenn ich dieses Halten in mal deute, ist es auch ein Vertrauen, dass man mich in mich setzt, weil man sagt, ja, wenn der Peter das sagt, dann wird er das auch machen. Ich habe, muss ich auch euch eine Situation vor Augen führen, wir haben vorvoriges Jahr zu Pfingsten, haben wir vom Gesetzgeber ein Knockout für unsere Mannschaft bekommen. Wir kriegten einen Anruf, du kannst die alle nicht mehr beschäftigen, die 1-Euro-Job haben. Dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Ja, weil der Staat die Fürsorgepflicht nicht übernehmen kann und wir können wegen Covid diese Leute nicht bei dir beschäftigen und die könnten krank werden und dann müssen wir für diese Leute sorgen. Also, ab morgen bleiben die alle zu Hause. Habe ich da gestanden? Dann habe ich alle geholt, wir standen hier alle um den Tisch rum. Dann habe ich denen das erzählt und alle haben sie gelacht. Warst du dabei?
Ja.
Du warst dabei. Ja. Und dann hab ich gesagt, Leute, das ist ernst. Warum lacht ihr? Und dann sagt einer, ich weiß jetzt nicht, wer es war, Peter hat doch bestimmt einen Ast im Ärmel. Also die haben mir vertraut, dass sie nicht nach Hause müssen. Und habe ich gesagt, natürlich habe ich einen Ast im Ärmel. Ich stelle euch ein. Ihr arbeitet jetzt für mich. Und damit war die Sache vom Tisch. Und das ist auch ein Vertrauen, was die Leute in mich setzen. Und jetzt übertragen auf Gott. Gott wird uns nie enttäuschen. Sein Vertrauen, was er uns vor Augen führt durch sein Wort, ist ewig. Er ist allmächtig, allgegenwärtig und ewig. Und wenn er etwas sagt, gilt es. Wir brauchen nicht nächsten Tag nachzufragen, hast du das wirklich so gemeint? Nein, er meint es so und er hält sein Versprechen. Wir müssen nur uns danach ausrichten. Und da ist manchmal die Schwierigkeit. Wenn wir da ein bisschen zurückgehen, dann sagt er, ja, ich kann ja nichts dafür. du bist ja nicht mehr da, wo ich dich haben möchte. Okay? Aber wenn ich da bin, wo er uns haben will und er hat es versprochen, dann kann ich weitergehen. Halleluja. Amen.
Und die Gemeinde sagt,
Amen.
So, jetzt verabschieden wir uns von unseren Zuhörern im Internet und über Trema und wünschen eine gesegnete Woche im Namen des Herrn. Und wir sehen uns nächsten oder hören uns nächsten Sonntag wieder. Halleluja. Amen.